Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Otakulicious. Hier erfahrt ihr alles rund um Anime und Manga und was das Otaku-Herz bewegt. Wir sind Lexi und Jackie und wir freuen uns auf euch. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Otakulicious. Wir sind
Jackie
und Lexi und wir haben das letzte Mal ja über unsere Highlights gesprochen. Deswegen dachten wir uns, wir nehmen uns dieses Mal ein paar Flops aus 2023 vor. Und ich würde sagen, wir beginnen. Mit was fangen wir denn an?
Ich würde gerne einmal damit starten, was denn Flops für mich bzw. für uns bedeutet, weil das ja für jeden was anderes darstellen kann. Also, was heißt denn Flop für dich, Lexi?
Also, ich würde jetzt einfach mal Rido herziehen als Beispiel. Und zwar ist es so, dass man da ja eine Sternebewertung geben kann. Und auch in meinen Beiträgen habe ich immer Herzchen als Bewertungssystem. Und bei mir sind es, glaube ich, 4 Herzchen oder 5. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz so genau auswendig. Allerdings ist es so, dass man damit ja auch so ein bisschen System hat. Und deswegen bedeutet für mich zum Beispiel ein Herzchen grauenhaft. Also ein Stern finde ich da auch genauso grauenhaft. Ich habe bisher in der Vergangenheit noch keinen gehabt. Muss aber auch dazu sagen, dass ich dieses Bewertungssystem auch erst seit letztes Jahr benutze, Mitte letztes Jahr angefangen habe. Deswegen war ich auch ein bisschen nachsichtiger. Mittlerweile hat sich das Ganze gewandelt. Für mich waren tatsächlich dann auch letztes Jahr die Flops, die unter 3 Sterne hatten, bis 3,5 ungefähr. Und bei dir?
Bei mir sieht es so aus, ich benutze auch die Rido-App, um meine gelesenen Dinge zu tracken. Und die haben hier ja das 5-Sterne-System und an dem habe ich mich auch orientiert. Das bedeutet, dadurch, dass man auf dieser Seite keine 0-Sterne geben kann, sind für mich 0,5 bis 1,5, vielleicht sogar 2 Sterne schon Flops bzw. Reihen, die mich jetzt nicht so überzeugen konnten. Wie kann es denn passieren, dass für dich eine Story ein Flop wird?
Oh, das sind verschiedene Faktoren. Einfach auch, wenn die Story insgesamt langweilig ist, wenn es irgendwie verwirrend ist. Also ich hatte jetzt ein Beispiel vor kurzem. Da ging es um einen Boys Love Manga und der war am Anfang etwas schlüssig. Und auf einmal hat sich das komplett ins Gegenteil gewendet, wo ich dann echt da stand und dachte so, und jetzt? Also wenn irgendwas unschlüssig ist, wenn irgendwas verwirrend ist, dann sehe ich da schon einen eventuellen Flop. Und wie sieht es bei dir aus?
Also bei mir ist es so, dass ich auch sehr viel Wert auf dieses Worldbuilding lege. Das bedeutet, wenn ich etwas lese, möchte ich, dass die Welt, um die die Charaktere spielen, schlüssig ist, was du auch gesagt hast, dass es einfach nicht verwirrend ist, dass, keine Ahnung, die Magie, die da drin benutzt wird, einen Ursprung hat und dementsprechend erklärt wird. Oder dass, wenn es in einer Schule spielt, die nicht nur zu zweit in dieser Schule sind, sondern eben auch Freunde in dieser Schule vielleicht haben oder da Lehrer sind, einfach so lebendig wird. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und dann klar ist es dann auch so, dass die Charaktere für mich miteinander harmonieren müssen, dass man entweder sich wohlfühlt, diese Charaktere bei ihrer Reise, die sie da machen, verfolgen kann, oder dass man eben merkt, okay, dieser Charakter, der macht vielleicht auch eine Charakterentwicklung durch, die man gut findet und da auch schon so ein bisschen Ausblicke hin sind.
Also das ist natürlich noch ausführlicher wie bei mir. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt es da noch irgendwas, was du ergänzen möchtest oder sowas? Oder sollen wir gleich loslegen mit unseren Flops?
Wir können gerne gleich loslegen mit unseren Flops. Man muss dazu sagen, es sind ja nicht nur unsere Flops, sondern wir haben auch euch mit ins Boot geholt und haben da auch so ein paar Flops von euch rausgezogen. Die würden wir euch jetzt gerne vorstellen.
Keine Sorge, es gibt keine Namensnennung, es ist alles anonym und wir werden das auch in Zukunft so handhaben, dass wenn wir irgendwo Fragen oder irgendwas in unserer Story posten, dass ihr dann auch wirklich da anonym bleibt. Es sei denn, wir sagen oder wir kündigen es vorher an. Aber ansonsten, wenn nichts dazu kommt irgendwie, dass wir Namen nennen oder sowas, dann ist es anonym und wird auch so behandelt. Mit was für einem Flop fangen wir denn an?
Ich würde gerne mit einem ersten Flop des Jahres starten, und zwar dem Titel Heiße Dates am Arbeitsplatz. Man muss dazu noch sagen, diejenigen, die die letzte Folge von Otakulisches angehört haben, da gab es ja tatsächlich eine richtige Top 5, also eine Reihenfolge. Dieses Mal gibt es bei den Flops keine Rangliste. Wir haben sie einfach generell als Flop kategorisiert.
Genau, damit wir einfach auch ein bisschen mehr darüber reden können, weil wir haben fast die gleichen Flops. Und deswegen hat es auch so super gepasst. Deswegen gibt es da in diesem Fall keine Reihenfolge. Und dann heiße Dates am Arbeitsplatz. Ich habe es einmal gelesen. Es liegt nochmal auf meinem Lesestapel, weil ich dem einfach noch ein bisschen eine Chance geben möchte. Also ich habe es auch nicht bewertet. Muss aber dazu sagen, es ist jetzt schon grenzwertig mit dem, an was ich mich erinnern kann. Worum geht's denn da?
Es geht um den Arbeitsplatz und einer besagten Frau, die hier persönliche Vorlieben und Vorstellungen hat in Bezug auf ihr Sexleben. Diese werden bereits schon im ersten Band sehr, sehr ausführlich und thematisch kategorisiert bzw. aufgezeigt. Und direkt am Anfang hat man auch schon das Gefühl, bzw. hatte ich das Gefühl beim Lesen, die Reihe, die triggert mich irgendwie so ein bisschen, weil mir persönlich die Thematik eigentlich ganz gut gefallen hat, so mit diesen Vorlieben einer Person. Die gibt es ja zahlreich und die soll auch jeder so haben, wie er möchte. Aber die Thematik, die da drin behandelt wird, und das ist definitiv ein Triggerpunkt für viele Leute gewesen, wurde nicht gut in der Welt aufgefangen. Wie war das bei dir?
Ja, also ich habe auch so meine Problemchen damit gehabt, wo ich auch schon an manchen Stellen gedacht habe, so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Wir wissen allerdings von der Mangaka, die hat sowieso ganz, ganz spezielle Vorlieben. Also ich erinnere da an eines ihrer Werke, Mein Verlangen gehört dir. Da muss ich ehrlich sagen, das hat mir sehr gut gefallen, bis zu einem gewissen Grad, als es dann in der Mitte der Reihe war. Ich glaube, die Reihe umfasst 10 Bände oder so irgendwie. Und in der Mitte hat es auch relativ nachgelassen, wo ich auch gedacht habe, so, also das hätte jetzt in der Variante wirklich nicht sein müssen. Und zwar für all diejenigen, die es nicht kennen, es geht da um diese Thematik Schüler-Nachhilfelehrer beziehungsweise Schüler-Lehrer. Und ja, ich sag auch mal ganz, ganz schön grenzwertig, aber deswegen, die Mangaka kannte ich und deswegen dachte ich, vielleicht hat sie ja dieses Mal ein besseres Werk auf den Weg gebracht. Also ich kann ehrlich gesagt von mir aus sagen, es wird, glaube ich, immer schlimmer mit ihr.
Was mich auch schon ein bisschen irritiert hat beim Klappentext, war, dass sie versucht, ihren Arbeitskollegen auch so ein bisschen bloßzustellen und das dann mit sexuellen Vorlieben zu kombinieren, habe ich einfach so absolut gar nicht verstanden.
Ja, das stimmt natürlich. Vor allem, sie hasst ihn ja auch, was noch relativ früh in dem Manga auch thematisiert wird. Und das ist halt diese Krux an der Sache, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei, dieser Hass, den hatten wir auch schon im Vergleich bei Mein Verlangen gehört mir. Wobei es sich da ja herausgestellt hat, dass es in dem Falle ja nicht so ist. Aber so dieses ganze, es ist schwierig. Und ich bin auch momentan noch nicht so ganz begeistert.
Ja, ich kann es bei mir, glaube ich, zusammenfassen mit, es ist ein unangenehmes Gefühl gewesen, das zu lesen. Und ich habe tatsächlich nur Band 1 gelesen und habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Also da muss ich ehrlich sagen, da manche kennen ja mein Kaufverhalten zum Teil und ich fand den ja am Anfang schon toll, aber ich habe halt Band 1 nicht wirklich gleich am Anfang gelesen. Deswegen liegen jetzt ein paar Bände mehr bei mir. Ich weiß jetzt nicht, was damit passiert. Ich gebe dem Ganzen eventuell noch eine Chance, allerdings wirklich auch mit Vorbehalt. Also ich habe da mir auch schon so ein bisschen meine Meinung gebildet und ja, schauen wir mal, was bei rauskommt, so würde ich jetzt mal behaupten.
Bin gespannt. Hältst du uns auf dem Laufenden?
Mache ich auf jeden Fall.
Mit welchem Pick würdest du denn gerne weitermachen?
Ich würde mich an Red Apple wagen. Das ist auch so ein krasses Thema. Also man muss dazu sagen, das Ganze spielt in einer Dystopie. oder Utopie könnte man es auch nennen, weil ich glaube, in der realen Welt wird so etwas hoffentlich nicht passieren. Auf jeden Fall in diesem Red Apple geht es auch um das Thema Sexualität und vor allem auch um das Thema Sexverbot. Denn das spielt in einer Welt, in der das komplette, ja, wie soll ich das jetzt umschreiben am besten? Also Sex ist generell verboten, weil es einfach da dazu führen sollte, dass die Menschen irgendwie sich auf andere Dinge konzentrieren, aber das Gegenteil ist der Fall. Also es ist sehr, sehr verwirrend am Anfang und es geht um einen Jungen, der dem sein Vater irgendwie auch eine politische Position hat und dementsprechend das nochmal heftiger geahndet wird, wie jetzt bei Utonormalverbrauchern, sag ich jetzt mal, oder wie bei normalen Menschen. Deswegen steht er da auch relativ krass im Fokus. Und wenn du mir da noch ein bisschen in der Inhaltsangabe helfen könntest, das wäre ganz toll.
Na klar, also es ist ein sehr gesellschaftskritischer Manga, sag ich jetzt mal, der schon so Klischees sehr, sehr überspitzt. Also dieses Sexverbot wird ja ausgesprochen, um quasi auf die rudimentären Instinkte einen Bann zu legen. Also es heißt ja, dass so Sexualtrieb, der kommt ja auch bei Tieren und sowas als natürlicher Überlebensinstinkt auch vor. Und dem wird jetzt nie ein Riegel vorgeschoben. Und an sich fand ich diese Prämisse total interessant, so mit Trieben quasi zu spielen. Andererseits ist dann eben auch dieser Vergleich, ist der Mensch im Sexualtrieb so aufgestellt wie Tiere? Und hier fängt dann bei mir auch schon direkt der Flop an. So wie es sich nämlich schon im ersten Band darstellt, wird mit diesem Klischee und mit diesem Bann nicht nur gespielt, sondern die drehen total durch. Also es ist unnormal, wie dieses eine Verbot, beziehungsweise natürlich auch, wie du schon sagst, es wird sehr, sehr streng überwacht. Der Protagonist hat zu Hause einen Polizisten als Vater, weshalb hier natürlich eben diese Reglementierung sehr, sehr hart an den Tag gelegt wird, total surreal und abnormal wird. Jeder schaut jedem auf die Finger und versucht, den anderen dran zu kriegen. Und im Endeffekt ist es dann einfach so, dass die Welt so Schlupfwinkel aufbaut, wo sich die Menschen dann quasi trotzdem ausleben, seien es jetzt Bordelle oder irgendwie andere Einrichtungen, wo man dann quasi heimlich hingeht. Und hier passieren dann halt diese Momente, wo du dir an wirklich am menschlichen Verstand zweifelst, beziehungsweise dich fragst, ist dieser Bann wirklich so schlimm, dass man komplett sein menschliches Ich vergisst? Zumindest habe ich mich das gefragt.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Mir ging es da genauso, weil ich ehrlich gesagt nicht glauben konnte, dass ein Trieb, nenne ich es jetzt mal, so krasse Auswirkungen hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon auch die Befürchtung hätte, dass es bei uns vielleicht genauso laufen würde, weil es ist ja schon ein essentieller Trieb, der da oder ein essentielles Bedürfnis, was da unterdrückt wird. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber du erinnerst dich noch an das Alkoholverbot, was wir hier in Baden-Württemberg hatten und wie die Leute zum Beispiel auch richtig durchgedreht sind, weil sie plötzlich nicht mehr auf dem Schlossplatz oder auf der Straße irgendwie was trinken konnten. Was eigentlich so niemand auch macht. Aber diese Freiheit schon alleine genommen zu werden, das war, glaube ich, schon der Auslöser, dieses Regulieren einfach. Und ich glaube, deswegen sind die auch so durchgedreht. Aber es ist wirklich sehr überspitzt und es wird sehr krass dargestellt. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein gesellschaftlicher Spiegel oder so, was da jetzt behandelt wird. Das ist einfach nur reine Utopie. So kam es mir zumindest vor. Und für mich war da auch schon der Beginn. Also als der Protagonist in diesen Club geht und da plötzlich alles vorfindet, was in dieser Welt verboten ist. Also das war schon sehr, sehr krass. Und ich konnte mit dem Worldbuilding zwar was anfangen, weil ich das auch spannend fand. Gerade das mit diesem Verboten und so. Und es hat auch ein bisschen was Orwellsches, würde ich jetzt mal behaupten. Aber irgendwas hat noch gefehlt, dass ich sagen würde, okay, ich lese die Reihe weiter. Also ich habe die wirklich komplett gedroppt, ein Manga und das war's.
Ich habe hier tatsächlich mehr gelesen, weil ich mich einfach online schlau machen wollte, wie sieht's aus. Und dadurch, dass auch der Band in der Manga-Bubble so unglaublich unterschiedliche Meinungen hervorgerufen hat, habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben. Es wurde aber leider nicht besser. Beziehungsweise, wie du eben gesagt hast, dieses Worldbuilding ist mir auch total aufgestoßen, weil es wurde immer abgespaceder. Also wer mit wem? Und dann ist da plötzlich noch jemand so süchtig danach, dass es zu körperlichen Verletzungen kommt. Und dann wird dies und jenes in der Schule gemacht. Die Vertrauenslehrerin, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, dreht komplett ab und wird psychotisch. Und da dachte ich mir nur so, okay, nee, also jetzt reicht's mir auch. Die Prämisse, total interessant und hätte wirklich voll Potenzial gehabt. Umso schade, dass es dann so eine Wende genommen hat.
Also man muss ja zum Teil noch dazu sagen, es war ja zum Teil lustig, das anzusehen, weil es gab ja schon so einige Szenen, wo man dann auch drüber lachen konnte. Aber so insgesamt, das, was du jetzt auch gesagt hast, es wurde immer abgespaced und das habe ich auch vermutet, deswegen habe ich da auch gesagt, so nee. Also ich habe auch meinem Mann zum Teil so ein paar Szenen von diesem Manga gezeigt, aber auch er hat gemeint so, WTF, was liest du da? Deswegen, glaube ich, war ganz gut, dass wir das gedroppt haben.
Auf jeden Fall eine Reihe, die Gemüter spaltet.
Oh ja, definitiv. Ja, aber auch eins unserer nächsten Flops ist in der Hinsicht, glaube ich, auch spaltend. Wir haben noch zwei übrig. Mit was fangen wir an? Oder machen wir weiter vielmehr?
Sollen wir Die For Me, My Darling nehmen?
Gerne.
Da sind wir auf, naja, unterschiedlichen Meinungen, beziehungsweise ich habe Die For Me, My Darling, den ersten Band gelesen und man wird mit einer Geschichte konfrontiert, die einen Virus in Japan hat. Dieser Virus verleitet einen dazu, dass man die Person, die man am meisten liebt, umbringen möchte. Und an sich auch wieder total spannend, wie das umgesetzt wird, beziehungsweise der Inhaltstext hatte mich gecatcht, weil es einfach auch wieder diese Dystopie suggeriert, wo man sagen kann, okay, das ist mal was anderes. Liebe, die nicht durch den Magen geht, sondern halt wirklich ausfällig wird. Und leider wurde ich dann mit Enttäuschung konfrontiert.
Also ich habe auch Die For Me, My Darling letztes Jahr entdeckt und mir ging es genauso wie dir, dass ich gesagt habe, so, oh, das klingt jetzt richtig interessant und ist ja auch der Anfang gewesen. Also es kam ja zu Halloween raus, so in dem Dreh rum. Also hat auch perfekt in meine Horror-Thriller-Challenge von damals gepasst. Und ich habe den auch zum Teil genommen, weil ich den halt auch wirklich krass bildgewaltig fand. Also von den Zeichnungen her kann man wirklich sagen, es sind schöne Zeichnungen, sie sind nicht irgendwie schlampig gemacht, sondern die sind halt wirklich ansehnlich. So, die Story insgesamt ist richtig krass, muss man auch dazu sagen. Deine Anmerkungen, wenn ich so drüber nachdenke, stimmen tatsächlich so ein bisschen mit. Habe ich aber in dem Fall ignoriert, weil mich es einfach auch so ein bisschen gecatcht hat, weil ich das auch interessant fand mit diesem Virus. Ein Virus, der den Liebsten zum Ziel der Mordlust macht. Also das ist dann schon wieder was ganz anderes, wie man es immer normalerweise nur kennt und dass sich jeder anstecken kann. In dem Fall ist es ja nur so, dass derjenige, der einen Infizierten anfasst, sich dann nur infizieren kann. Also er verbreitet sich nicht über die Luft, er verbreitet sich nicht übers Wasser oder sonstiges, sondern wirklich nur über diesen Körperkontakt von diesen Infizierten. Und die Infizierten sind insofern noch bei Verstand, dass sie denjenigen auch warnen können.
Du sagst es und das war auch, glaube ich, das erste Drittel, wo ich echt dachte, oh ja, der fängt gut an. Der klingt nach Spaß. Man hat aber auch schon gemerkt, okay, es geht eher in diese Splatter Horror-Schiene rein, wo man natürlich auch für empfänglich sein muss. Also es ist auf jeden Fall nicht für jedermann was. Blutig wird's. Da konnte ich auf jeden Fall sagen, okay, das macht mir jetzt an sich nichts aus, ist aber nicht der Hauptgrund, weshalb ich es gekauft habe, sondern eben diese Prämisse, okay, wie wird dieser Virus sich verbreiten? Wie gehen die zwei Protagonisten, also der Verliebte, der seine, naja, Geliebte heimsucht, sag ich jetzt mal, um damit, dass er sie jetzt nur bei Blickkontakt oder auch anderen Situationen sie umbringen möchte. Da wurde ich dann insofern enttäuscht, dass ich, ja, mir hat genau das, was ich am Anfang gesagt habe, gefehlt. Dieses Zwischenspiel der zwei Charaktere war mir nicht genug, hat mich nicht genug gecatcht, als dass ich sagen könnte, okay, die Reihe möchte ich weiterverfolgen oder lesen. Vor allem ist es dann für mich auch viel zu sehr auf diesen, okay, wie bringe ich jetzt meine Geliebte um? Also der hat ja auch wirklich krasse Mordszenarien im Kopf und die bebildert er auch und macht sich so Pläne, wie er denn diesen Plan vollführen kann. Und das war mir einfach zu viel des Guten. Das, ja.
Kann ich dich da voll auch verstehen? Also jetzt, da du es erwähnst, die Sequenzen, die er da im Kopf hat oder von denen er auch träumt, die sind, gelinde gesagt, alles andere als nicht brutal. Also mich hat er ein bisschen erinnert an I Will Be Eaten by You. Und deswegen finde ich den auch so, ja, so nicht schlecht. Also ich habe dem Ganzen jetzt noch mal eine Chance gegeben und habe Band 2 schon hier. Allerdings immer noch nicht gelesen und das werde ich jetzt aber demnächst nachholen. Bin sehr gespannt, ob es mich weiterhin catcht, weil es waren da schon so ein paar Kritikpunkte. Also ich glaube, ich habe es auch bei Rido bewertet mit 3,54 allerhöchstens. Also die volle Punktzahl oder die volle Sternezahl gab es dann auch nicht von mir.
Genau, und bei mir ist es auch so, wie du es gesagt hast, es ist jetzt noch nicht komplett aus dem Kopf, aus dem Sinn, nur in der Prio-Liste, wann und ob ich es kaufe, definitiv weiter runtergerutscht. Was mich dann nochmal so ein bisschen hoffnungsvoll gemacht hat, so kann ich das vielleicht nennen, war das Ende, wo doch nochmal Spannung reingebracht hat. Und auf diese Spannung kann man ja spekulieren, wenn einem der erste Band oder wenn einem ein Band nicht so überzeugen konnte. Aber gekauft habe ich ihn bis jetzt immer noch nicht, obwohl ich ihn auch direkt bei Release gelesen hatte.
Also ich muss ehrlich sagen, solche Cliffhanger sind zum Teil richtig nice, wenn sie gut gemacht sind. In dem Falle war es gut gemacht. Ich glaube, das war dann auch wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, so, okay, jetzt will ich aber doch wissen, wie es weitergeht. Ja, aber ich glaube, ansonsten hätte ich die vielleicht doch auch irgendwo wieder gedroppt. Wie gesagt, das Setting ist nicht schlecht. Die Gedanken sind crazy. Ich glaube, crazy trifft es ganz gut. Ja, mal schauen, wie Band 2, ob es überzeugen kann oder nicht. Wenn nicht, dann würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr weiterverfolgen. Dann bleibe ich lieber bei I Will Be Eaten By You.
Genau. Was hast du jetzt noch für uns im Petto, Lexi?
Wir haben, glaube ich, schon 3 Stück weg.
Genau. Und deswegen bleibt jetzt nur noch einer übrig. Der ist...
Ich darf nicht sagen, dass ich dich liebe. Ja, ich habe ihn schon als Beitrag thematisiert und jetzt nochmal vertont. Also dieser Zweibänder, muss man ja noch dazu sagen. Es ist ja nicht nur ein Band, sondern es sind ja gleich 2. Und, ach nee, also es war eine schöne Idee. Man muss dazu sagen, es spielt auch wieder in einer Utopie. Es ist auch Slice of Life, das muss man noch gleich dazu sagen. Aber es ist trotzdem der absolute Flop für mich 2023. Und für mich war das sogar auch verschwendete Zeit, als ich den gelesen habe. Zum Inhalt geht es darum, es geht um eine Welt, in der ein Meteorit eingeschlagen ist und der dafür gesorgt hat, dass die Menschen auf das gleiche Geschlecht stehen. Also sprich eine homosexuelle Welt in dem Sinne. Also und dann gibt es halt diesen einen Menschen, der zu der Zeit im Weltall war, als dieser Meteorit eingeschlagen hat. Und der blieb von dieser Auswirkung in Anführungszeichen verschont. Als er zurückkam, war natürlich nicht mehr so, wie er sich das vorgestellt hat. Und dementsprechend war dann auch sein Enkelsohn etwas in der Kritik. Also der wurde dann auch in der Schule als der heterosexuelle Enkelsohn bezeichnet, was auch schon wieder so ein bisschen in Richtung Mobbing ging. Und dann gibt es ja noch die Hauptprotagonistin. Und die hat sich ja auch, also dem Opa, sehr, sehr gut verstanden, weil sie insgeheim wusste, dass sie anders ist. Und damit beginnt auch die Story. Sie hat sehr, sehr viele Beziehungen hinter sich und alle enden in dem Sinne, dass es heißt, ja, du liebst mich ja überhaupt nicht, du kannst ja überhaupt nichts mit mir anfangen. Irgendwann hat sie so die Vermutung, dass sie anders ist wie die anderen und entdeckt so gewisse Gefühle für ihren besten Freund, der gleichzeitig auch der Enkel des heterosexuellen Astronauten ist. So viel zum Setting. Es war einfach so, diese Story hat sich so lange hingezogen. Da ging es nicht vorwärts. Da ist nichts passiert. Sie hat gezweifelt, was ja im Prinzip auch nicht so dramatisch wäre. Aber dieses ganze Setting, dieses ganze Worldbuilding, es war einfach nur sterbenslangweilig. Es tut mir leid, dass ich das so benennen muss, aber es hat mich überhaupt nicht gecatcht. Es war dann nur die Hoffnung, dass Band 2 vielleicht noch was gibt oder dass am Ende vielleicht noch was Schönes passiert. Ja, das Ende war lauwarm wie ein Tee, der zu lange dasteht. Was war deine Meinung dazu?
Ich muss sagen, ich glaube, ich fand ihn primär enttäuschend, weil ich auch fand, dass man aus dieser Welt so viel hätte mehr machen können. Diese zwei Bände sind dem ganzen Thema irgendwie nicht gerecht geworden. Also man hätte das viel, viel ausführlicher machen können, viel, viel schlüssiger, dass es eben viel, viel mehr Spannungsbogen auch hat, dass es eben nicht zu dieser Langeweile kommt, die du angesprochen hast. Es gab nicht viele Momente, wo ich gesagt habe, okay, ich finde die Chemie zwischen den zwei besten Freunden gelungen, wo dann eben, wenn man das mit anderen Shoujos oder Romance-Mangas vergleicht, nicht sagen konnte, bei denen fieber ich jetzt mit. Also hier möchte ich, dass diese Beziehung ein Happy End kriegt. Hier möchte ich, dass es funktioniert, dass sie ihm seine Liebe gestehen kann oder sonst irgendwas. Es gab dann noch einen klassischen Nebenbuhler, der irgendwie noch komisch eingeschleust wurde, weiß auch nicht. Und ich habe ihn tatsächlich nicht so schlecht bewertet, wie ich es vorhin angegeben habe, bei 0,5 bis knapp 2, sondern ein bisschen besser, weil ich doch auch noch ein bisschen Hoffnung hatte, wie du, dass der Band 2 besser wird. Aber irgendwie, ja, es war einfach unbefriedigend. Also es war für mich tatsächlich nicht Zeitverschwendung, ihn zu lesen, wie bei dir. Aber also es war nett für zwischendurch, mehr aber auch nicht. Und nochmal lesen bei dem Setting und der Umsetzung definitiv nicht.
Also ich sag mal so, wenn ein Flop einem so im Gedächtnis bleibt, dass man sagen würde, nein, danke, dann sagt das, glaube ich, auch sehr, sehr viel aus. Es ist so, dass auch das Ende sehr, sehr abrupt kam. Das muss man noch dazu sagen. Und auch, wie du sagst, dass der Nebenbuhler, so wie du gerade eben angesprochen hast, einfach da war und ja, halt irgendwo auch keine Funktion hatte. Es war irgendwie so, der ist jetzt da, der könnte eine Funktion haben oder der könnte ihr weiterhelfen oder ihn drauf stoßen, dass da vielleicht doch mehr sein könnte außer Freundschaft. Also es war halt irgendwo auch ein bisschen verwirrend und wie gesagt, der Schluss war halt wirklich abrupt. Hier, zack, Ende, Schluss, aus, ich habe keinen Bock mehr und ja.
Und wenn man bedenkt, dass das ja auch im Romance-Bereich spielt, fand ich den Schluss echt blöd. Wie soll ich es anders sagen? Ich fand so, also ich glaube, ich nehme damit nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass man zu der Beziehung nicht so viel mehr erfährt wie am Anfang.
Es geht wieder vorwärts, es geht wieder rückwärts. Es ist vielleicht eine kleine Andeutung dabei, aber das, also es ist halt einfach nichts, glaube ich. Also für mich war es wirklich auch Zeitverschwendung. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht so schlecht bewertet, weil ich irgendwo ja zumindest mal die Hoffnung noch hatte, dass Band 2 besser wird. Aber Band 2 hat dann sowas von nicht überzeugt. Also da waren es dann, glaube ich, 3,5 Sterne oder sowas. Also wie ich am Anfang auch schon gemeint habe, ich hatte ein anderes Bewertungssystem. Also für mich war das trotzdem der absolute Flop. Und habe ich auch gesagt, so, das war jetzt wirklich verschwendete Lebenszeit, die ich da drin investiert habe. Ja.
So, jetzt haben wir unsere Flops ausgebreitet. Jetzt wissen wir, welche Reihen uns nicht überzeugen können. Aber wie gehen wir denn mit diesen Flops um? Was machst du, wenn du erlebst oder merkst, okay, diese Reihe, dieser Band konnte mich jetzt noch nicht so überzeugen?
Also im Normalfall ist es so, dass ich denen dann trotzdem noch irgendwo eine Chance gebe. Oder ich vergesse es, weil die dann wirklich in der Prio-Liste nach unten wandern. Oder halt komplett vergessen werden. Aber im Normalfall gebe ich gerade ersten Bänden normalerweise eine Chance. Bei Red Apple habe ich ja schon erwähnt, ich habe das gedroppt. Da habe ich gedacht so, nee, da geht's auch nicht mehr weiter. Da wird es eher wahrscheinlich noch verrückter. Mein Gefühl hat mich nicht im Stich gelassen nach deiner Erklärung. Ergo war es ganz gut, dass ich die Reihe dann nicht mehr weiter gesammelt habe. Aber generell ist es so, dass ich den meisten noch immer wieder eine Chance gebe. Oder dass es so blöd in Anführungszeichen läuft, dass ich mir denke, die Reihe hat Potenzial, die sammle ich jetzt einfach mal ungelesen, einfach weiter, bis sie zu Ende ist, um dass ich sie am Anfang komplett lesen kann. Habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon bereut. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es auch so, dass ich den Bänden bzw. den Reihen eine Chance gebe und so 1 bis 2 Bände sind das dann Möglichkeiten, sich zu verbessern, sage ich jetzt mal. Wenn sie mich dann aber noch nicht überzeugt haben, muss ich sagen, bin ich ein Mensch, der sehr schwer ausspricht Abbruch, weil ich doch immer noch Hoffnung habe, dass sich vielleicht noch was verbessert. Wie du aber auch selbst schon gesagt hast, für mich rutscht die Priorität, diesen Manga oder diese Story dann weiter zu verfolgen, unglaublich weit nach unten. Was bedeutet, dass ich in meinem Leben vielleicht sehr, sehr wenige Bände oder Geschichten gedroppt habe, bewusst, ich sie aber auch einfach vergessen habe und dadurch dann einfach nicht mehr weitergelesen habe. So läuft das bei mir tatsächlich ab. Wenn ich von einem wirklichen Abbruch spreche, wie bei Red Apple zum Beispiel, dann muss schon richtig was schiefgelaufen sein für mich, weil ich eben eigentlich die Tendenz habe, ich vergesse es vielleicht mal oder da war ja noch was, vielleicht kann ich da mal wieder reinschauen, weil sich, keine Ahnung, 5 Folgebände inzwischen entwickelt haben oder rausgekommen sind oder auch Community-Meinungen doch wieder positiven Input geben oder eine andere Sichtweise, wodurch ich den Sachen nochmal eine Chance gebe. Sonst aber heißt es bei mir Prio-Liste beim Kaufen ganz, ganz weit unten und man muss einfach auch so ehrlich sein, es gibt so viele andere Reihen und so viele Neustarts auch, die monatlich rauskommen, ja, dass man da dann nicht unbedingt an etwas festhalten muss, was einen gar nicht überzeugen konnte.
Da sagst du was, gerade im Punkto Neustarts gibt es ja wirklich sehr, sehr viele und kommen auch durch die ganzen Verlage, die jetzt auch neu gegründet werden, zum Teil immer wieder neue dazu. Langweilig wird uns dadurch definitiv nicht. Ich habe jetzt doch bei einer Reihe so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich die jetzt seit 2020 sammle, ohne dass ich sie angeguckt habe und ich durch die Community schon einiges mitgekriegt habe und auch viele die Reihe schon gedroppt haben, andere sind hellauf begeistert. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Wir sind mittlerweile bei Band 17. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, sie zu lesen. Also ich kenne bis Band 3 kenne ich die Reihe. Und danach habe ich wirklich diesen Spleen gehabt, dass ich wirklich alles sammle. Und da bin ich jetzt auch gespannt, was da auf mich zukommt. Es geht um Lieb mich noch, bevor du stirbst. Und ja, schauen wir mal, was es wird. Ob Hop oder Flop.
Wir werden es sehen.
Genau. Was ich dich noch fragen wollte und mit dem ich dich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen überraschen werde. Hast du einen Manhwa, den du irgendwann mal gedroppt hast?
Ich lese ja sehr, sehr viel online. Ich glaube, das ist auch bekannt. Und Manhwas habe ich auch noch nicht bewusst gedroppt, aber doch auch in der Prio-Liste ganz, ganz weit nach unten wandern lassen. Beziehungsweise, ich finde bei Manhwas, das ist bei mir, glaube aber auch einfach so ein Fable. Ich bin da sehr, sehr aufs Artwork fixiert. Und wenn ich das Artwork unglaublich schön finde und die Story dann aber nicht so überzeugend ist, dann überstehe ich das wegen dem Artwork.
Okay, krass.
Ja, also bei Manhwas und Webtoons tue ich mich, was Droppen angeht und Prio-Liste angeht, noch viel, viel schwerer als bei Mangas bzw. Printversionen generell. Ich glaube, die meisten sind bei mir dann trotzdem so eine 3 von 5 oder vielleicht noch eine 2,5 von 5, einfach weil ich das Artwork so feiere.
Okay, aber ja, Stichwort Artwork. Ich muss ehrlich zugeben, das hat so seinen Reiz. Also ich bin ja jetzt mittlerweile auch den Mahuas verfallen und auch den Mahua. Ich glaube, so heißt es noch.
Manhua.
Die anderen? Manhua. Entschuldigung. Ja, also den Manhua bin ich ebenfalls verfallen. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass du da sagst, okay, Artwork geht über alles. Ob jetzt da die Story etwas langweilig ist oder nicht, okay, passt auf jeden Fall. Ja gut, das war noch das, was ich unbedingt wissen wollte, wenn wir es gerade vom Thema Flops haben.
Genau, dementsprechend haben wir heute die Flops zusammengefasst. Lasst doch gerne in den Kommentaren eure Flops des Jahres 2023 da und wie ihr mit euren Flops umgeht. Tut ihr sie droppen? Gebt ihr denen noch eine Chance? Was macht ihr in diesem Fall?
Das ist eine sehr gute Idee und ich hoffe auf zahlreiche Kommentare, weil wir sind nämlich auch sehr, sehr gespannt, was ihr als Flop bezeichnet. Dann würde ich sagen, das war's für diese Sendung. Wie hat's dir gefallen?
Ich fand's dieses Mal natürlich viel, viel schwieriger, über das Thema zu sprechen. Flops ist sehr, sehr persönlich, muss man sagen. Ich glaube, jeder hat auch so eine persönliche Meinung und so persönliche Vorlieben. Und deswegen, unsere Flops müssen nicht bedeuten, dass das eure Flops sind. Und deswegen lasst uns in den Austausch gehen und darüber einfach ein bisschen schreiben.
Das hört sich doch sehr gut an. Dann würde ich sagen, das war's schon wieder. Und man hört sich beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Unser Podcast erscheint jeden dritten Freitag im Monat. Folgt uns gerne auf Instagram unter lexi-licious- und ivis. Worlds sowie auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl.